Da lesen wir: Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ihr Lieben, im Deutschen gibt es unheimlich viele Redewendungen. Also wenn man sich mal ein kleines bisschen damit beschäftigt, das wären immer mehr, die man entdeckt. Im Allgemeinen wissen wir auch, was gemeint ist. Also wenn jemand sagt, ne, das will ich nicht an die große Glocke hängen, dann wissen wir sofort, der wird seine Gusche halten. Oder dann haben wir ja auch viele, die aus der Bibel stammen, zum Beispiel die Perlen vor die Säue werfen oder ein Herz und eine Seele sein. Manchmal merken wir das schon gar nicht mehr bei manchen Worten, dass sie eigentlich aus der Bibel kommen. Aber ich gestehe, es gibt auch manchmal eine Redewendung, die einen nervt. Also mich zum Beispiel eins, was manchmal so hingeworfen wird. Naja, der Weg ist das Ziel. Also wenn ich auch nicht so ganz dahinter steige, welchen fernöstlich-religiösen Hintergrund das hat, habe das auch nicht mehr rausgefunden für die Predigt heute. Vielleicht habe ich bloß zu wenig gesucht. Aber es ist mir einfach schwierig. Und wir gebrauchen ja so eine Redensart nicht wegen Hintergrund, sondern wir sagen das einfach so platt hin. Der Weg ist das Ziel. Und das heißt doch irgendwo, ich kann Runden drehen und dann ist alles okay. Also von meiner Wohnung zum Pennymarkt laufen und dann hinten wieder runter und das so 20 Mal so ungefähr, alles okay, schließlich ist der Weg das Ziel. Ja, vielleicht haben wir da so den Einwand, ja, auf dem Weg machen wir viele Erfahrungen, die wichtig sind und manche Ziele erreichen wir auch nie. Und trotzdem muss ich immer auf dem Weg sein. Also, ich habe mit dieser Redewendung meine Probleme. Unser Leben ist ja auf ein Ziel ausgerichtet. Also schon in der Schöpfung geht das ja los, ne? Wir sollen die Erde bebauen und bewahren. In die Welt gesetzt von Gott mit einem eindeutigen Ziel, einer eindeutigen Aufgabe. Also unser Ziel ist mehr als nur Arbeit. Oder seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Ja, wir haben einfach ein Ziel vor Augen. Gott hat uns eingesetzt, damit diese Erde lebendig wird. Oder wir sollen ein Segen sein. Erst kriegt Abraham das gesagt. Und das geht bis auf ich will euch segnen, ihr sollt ein Segen sein. Bis zu uns. Und das ist nicht ein Weg, so, nur arbeitet mal dran, schaut mal zu, was klappt. Sondern das ist Ziel, Aufgabe, dafür berufen, das ist unser Ziel. Und so hat auch Jesus ein festes Ziel vor Augen. Er soll sterben für die Schuld der Menschen. Und bis er an diesem Ziel dran ist, da ist sein Leben unheimlich, sein Weg unheimlich spannend. Da wird auf der einen Seite gefeiert, da drängeln sich die Leute im Haus, müssen sogar den Lahmen durch die Decke schaffen lassen, dass er vor Jesu Füßen liegen kann. Oder da ist der arme Zachäus, der da zu klein ist und der gerne Jesus sehen will. Und dann muss er aber auf den Baum klettern, weil so viele Leute ihm die Sicht versperren. Bis dahin, nächsten Sonntag feiern wir es, Palmarum, den jubelnden Einzug in Jerusalem. Aber auf seinem Weg sind auch die anderen Seiten, ja? Kritische Fragen, Misstrauen, na, ob der Gottes Wort so richtig auslegt? Schon als Baby mussten seine Eltern fliehen, weil König Herodes ihn umbringen wollte, die andere Seite. Und dann das Ende. Spätestens in der Karwoche werden wir uns vor Augen stellen. Und da ist nicht nur der Verrat des Judas. frage mich manchmal, was hat das mit Jesus gemacht, ja? Wenn der beste Freund ihn verrät. Und dann stehen sie, steht er vor Pilatus und die Leute rufen, kreuzige ihn, weil Pilatus einfach keine Verantwortung übernehmen will. Wie wirkt das? Eine Menge von Leuten und die schreien im Chor, kreuzige ihn. Dann erleidet er den Tod als Verbrecher, die Dornenkrone. So richtiger Spott, ja. Der hat gesagt, als der König der Juden, setzen wir ihm eine Krone auf. Und die Dornen stechen ihn in den Kopf. Spott ohne Ende. Und unser Predigttext setzt da noch eins drauf. Ich will noch mal einen Vers zuvor und an den ersten aus dem Predigttext vorlesen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. Der Hebräerbrief macht hier einen Rückgriff auf den Tempeldienst. Wir entdecken ja bei Jesus immer wieder Parallelen. Gerade für die Juden war sein Leben eine Aneinanderreihung von Dingen, die in dem Alten Testament schon vorausgesagt waren. Deutlich von Gott geführt. Da hat sich so vieles erfüllt. Überall sehen sie, aha, das ist so. Und das war schon so angekündigt. Eine ganze Menge. Und für das Volk, für die Juden ist völlig klar, da ist noch so vieles, aber für sie ist so klar, dass sie auch schuldig sind. Das, womit wir manchmal so unsere Mühe haben, damit hatte das Volk Israel keine Mühe. Sie wussten genau, vom ganzen Tempeldienst, von dem ganzen Wort Gottes, was sie immer wieder gelesen haben, vor diesem heiligen, großartigen Gott, vor dem können sie nicht bestehen. Das war ihnen Fleisch und Blut übergegangen. Und deshalb das Opfer, immer wieder dieses Erleben, Gott vergibt uns. Wir haben uns manchmal so daran gewöhnt, ja, Gott, Jesus hat uns doch vergeben, wir brauchen über Schuld überhaupt nicht mehr zu reden. Und außerdem, was lassen wir uns schon zu Schulden kommen? Naja, mal so ein bisschen was aus Versehen und so. Aber Jesus vergibt, brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Aber Jesus will ja auch mit uns Gemeinschaft. Und er will uns darauf auch aufmerksam machen. Und er will unseren Alltag prägen. Und wenn wir da ein wenig drüber nachdenken, ja, wie oft haben wir Worte der Verachtung für andere übrig? Sind das halt so gewöhnt? Das machen die Leute doch heute so. Wie ziehen gerade manche, die in Parteien sind, über andere Parteien her? Da geht's heftig zur Sache. Und wir haben wir auch schon so eine Sprache der Verachtung, dieses über andere herziehen, einfach auch den eigenen Vorteil suchen? Haben wir diese besondere Achtung auch vor der Heiligkeit Gottes, davor, dass auch der andere Mensch von Gott geschaffen ist, dass er auch für den anderen Menschen gestorben ist? Er regiert, er ist der Herr und wir tun manchmal so, als hätten wir alles im Griff. Leider darf man über sowas recht selten nachdenken. Ich merke es in der Verkündigung, das kommt meistens nicht so gut an. Und dann wird mir auch manchmal vor die Füße geschmissen, wozu redest du da drüber? Uns ist doch vergeben, machen wir einen Haken dran. Den Juden war das klar. Spätestens am Versöhnungstag brachten sie Gott ein Opfer. Einfach als Ausdruck, wir sind getrennt vor Gott, wir brauchen das. Und ein besonderes Bild auch für dieses Opfer war, dass es außerhalb des Lagers, außerhalb der Mauer, nach der Stadtmauern von Jerusalem gebracht wurde. Und damit wird ganz deutlich, wir schaffen die Schuld raus aus unserer Mitte. Draußen, vor der Stadt, vor dem Ort. Sie soll nicht mehr in unserer Mitte sein. Sie hat bei uns nichts zu suchen. Wir schaffen sie raus. Und ebenso Menschen, die unrein geworden waren, durch was auch immer, also irgendwie von Gott getrennt, die sind rausgegangen vor das Lager, vor die Stadt, um dort um Vergebung zu bitten, um wieder rein zu werden und dann wieder in die Gemeinschaft zu kommen. Und auch, ja, die Schuld wurde auf einen Ochsen gedrückt, der in die Wüste geschickt wurde. Raus, weg damit, wir trennen uns davon. Und das, was für uns nach so einem alten Ritus aussieht, bringt aber einfach eine innere Haltung zum Ausdruck, macht sichtbar, wie unser Verhältnis zu Gott ist. Eigentlich sind wir angewiesen. Und nun wird Jesus so rausgeschafft wie das Opfertier, ganz genau so. Er stirbt vor den Toren Jerusalems. Das ist die Schmach, die er trägt mit unserer Schuld. Dein Leben ist erledigt. Raus mit dir. Und der Hebräerbrief zieht nun zwei Schlussfolgerungen. Und diese zwei Schlussfolgerungen, die er zieht, die liegen jetzt vor uns als eine Entscheidung. Das eine, ich will es nochmal vorlesen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Mit anderen Worten gesagt, folgt Jesus nach. Die Aufforderung, das Lager zu verlassen, ist anschaulich. Das heißt ja, die Sicherheit verlassen. Ja, damals war ja wesentlich mehr noch die Sicherheit einfach innerhalb des Lagers in der Wüste oder dann innerhalb der Stadt. Die Sicherheit, das bequeme Leben verlassen, sozusagen die Stadtmauern verlassen, aber gleichzeitig, wenn außerhalb des Lagers die Menschen mit Sünde waren, dann gebe ich mit diesem Schritt zu, Jesus, ich brauche dich. Ich verlasse jetzt das Leben, wo ich immer bloß dachte, ja, ist ja alles nicht so schlimm, ich habe mir ja nichts zu Schulden kommen lassen, sondern ich gebe zu, Jesus, ich brauche dich. Und du hast alles auf dich genommen, alles für mich. Er ist vor der Stadt gestorben, damit ich frei sein kann. Und dieses Hinausgehen aus der Stadt heißt aber auch Nachfolge von Jesus. Und die hat Folgen. Als Christ zu leben in der Nachfolge ist nicht ein Leben auf ständiger Sonnenseite, sondern das kann unter Umständen auch Ablehnung nach sich ziehen. Gerade heute erleben wir es ja, dass Christen nicht unbedingt einen guten Ruf haben. Ja, sicherlich, bei uns ist keine Verfolgung, dafür dürfen wir dankbar sein. Aber wenn ich sehe, wie sich manche auch drüber herstürzen, wenn man was Negatives über Christen sagen kann, so einen guten Ruf haben wir nicht mehr. Unter Umständen heißt das Ablehnung. Und manchmal, da führt uns Jesus auch einen Weg, der ungewöhnlich ist. Vielleicht müssen wir da auch Wünsche oder Hoffnung für unser Leben begraben. Wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dann kann das sein, dass wir manchmal wo ganz anders landen, als es vielleicht unser Traum gewesen ist. Oder dann hat das auch Konsequenzen in unserem Verhalten zu anderen Menschen. Dann müssen wir das überdenken. Jesus, ja, da ist zum Abschaum gegangen. Und wir? Teilen wir ein in Gut und Böse? Die Guten, das sind natürlich die, die denken wie wir. Die Bösen, das sind die, die ein bisschen anders denken. Und da ist eine Grenze, mit denen geben wir uns nicht ab. Müssen wir uns da vielleicht auch korrigieren? Gerade auch das Gespräch mit anderen suchen? Oder überlegen, wie ist unsere Haltung im Blick auf die anderen? Welche Sicht auf die Welt haben wir? Und da springt uns als Christen heute das Verhältnis zu den Juden an, die ja unsere älteren Brüder sind, die Juden von Gott erwählt, bitter gehasst vom Islam und von vielen anderen. Unlogisch erscheint uns das, aber es ist einfach so, Gottes erwähltes Volk, das ist nicht beliebt. Wie stehen wir dazu? Glauben wir die Lügen, die auch berichtet werden, dass die Juden doch immer die Bösen sind, Israel doch immer der Aggressor? Stellen wir uns einfach vor, wie die Juden heute in Israel leben. Stellen Sie sich vor, wenn da immer mal von tschechischer Seite mal ein paar Raketen rüberkommen. Sie arbeiten im Garten und plötzlich kommt eine Rakete von Tschechien rüber. So ist das Leben der Juden in Israel. Da wird einfach mal, wenn auf der einen Berghälfte, in Hebron habe ich das gesehen, die Juden wohnen auf der anderen Seite, am anderen Berg, da wohnen die Palästinenser. Und dann schießt einfach mal plötzlich einer auf die andere Berghälfte. In Hebron ist da ein Denkmal, da hat es einfach mal so geschossen und ein Kind im Kinderwagen getroffen. Wie ist das? Lassen wir unsere Sicht auf die Welt korrigieren? Bei allem, wo wir vielleicht manches nicht verstehen, sagen die Juden, sie sind unsere älteren Brüder. Ja, vor dem Lager, ein Bild, was uns vielleicht nachgehen kann, was wir verstehen, wenn wir im Alten Testament lesen. Aber der Hebräerbrief nennt noch eine zweite Folge, will ich auch noch mal vorlesen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ihr Lieben, mit Jesus haben wir Perspektive, haben wir ein Ziel. Wir brauchen nicht Rundenrennen in der Hoffnung, dass es irgendwie vielleicht unser Leben doch mal toll wird, sondern wir haben ein Ziel. Nicht nur ein Lebensziel. Da gibt es ja viele gute Beruf und Familie, Kinder und Kindeskinder, dass wir all Träume verwirklichen. Die Jüngeren vielleicht mal ein Eigenheim bauen oder so. Da wird uns manches geschenkt, manches bleibt auch unerfüllt. Und es ist nicht nur ein tolles Leben mit Jesus, was wir hier auf dieser Erde führen, wo er uns dann führt. Aber da ist noch ein wunderbares Ziel. Und Jesus gibt uns die Garantie, er führt uns. Er ist der Weg in die Ewigkeit. Und wenn uns manches versagt bleibt, wir manchmal vielleicht auch den Kürzeren ziehen, um mit einer Redewendung zu antworten, wenn wir vielleicht die Arschkarte gezogen haben, wenn Menschen vielleicht den Kopf schütteln über unser Leben, mit Jesus wissen wir wohin. Wir haben ein Ziel. Wir gehen auf Karfreitag zu, wir hören das Leiden von Jesus für uns. Er hat es getragen und wenn wir ihm nachfolgen, dann sind wir gerettet. Wir brauchen nur zu sagen, ja, Jesus, ich gehe mit dir vor das Tor, in manche Tiefe. Vielleicht durch manches Kopfschütteln oder Spott kann durchaus sein, aber auch durch viele tolle Erlebnisse. Aber auf jeden Fall, eins ist das Ziel. Deine Herrlichkeit, da geht's hin. Und mit diesem Ziel kann ich fröhlich das Leben anpacken. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.